eigentlich so ein Thema, das ist bei mir so ein bisschen unterbelichtet. Also ich bin, weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich bin nicht so der Seelsorger. Und denke mir eigentlich auch, es muss doch reichen, wenn man weiß, was Gott will und man hat eine Erkenntnis darüber und dann verhält man sich einfach dementsprechend. Da muss man ja nicht noch viel Seelsorge machen, wobei ich jetzt auch kein Gegner von Seelsorge bin. Also ich bin eigentlich ein ziemlicher Fan davon, war selber irgendwie ewig lange auch mal in Seelsorge. Und zwischendurch gehe ich immer noch mal, wenn ich da gerade merke, dass ich was brauche. Aber irgendwie ist trotzdem so innere Heilung bei mir predigtmäßig so ein etwas unterbelichtetes Thema. Aber ich möchte trotzdem jetzt mal so die nächste Zeit vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung gehen und mal so mehr die lebenspraktischen Themen predigen und nicht mehr so die supergeistlichen. Das ganze Jahr 2007 war ja im Grunde genommen echt ein Jahr des Übernatürlichen von den Predigten her. Ich habe über Geistesgaben gepredigt und über Glauben und über Sehnsucht nach Jesus. Und das war irgendwie so, das zog sich so durch, echt wie so ein roter Faden. Und ich glaube, jetzt wird das mal dran sein, ein bisschen mehr irgendwie so auch die menschliche Seite zu beleuchten. Und da möchte ich heute mal mit anfangen. Ich habe ein Buch wieder neu entdeckt. Das habe ich vor vielen Jahren schon mal gelesen. Und es hat mich sehr inspiriert irgendwie zu dieser Predigt heute und wahrscheinlich auch noch zu nächsten Predigten. Es ist nicht die Bibel. Ich lese auch andere Bücher als die Bibel. Sondern es ist von einem Österreicher, einem toten Österreicher. Und sein Name ist Paul Watzlawick. Genau, Paul Watzlawick. Paul Watzlawick war Psychonaut, irgendwas. Psychotherapeut, Analytiker, Wirklichkeitsforscher war er auch, Philosoph war er auch, hat irrsinnig viel geschrieben, aber sein Hauptfach war tatsächlich irgendwas mit Psychologie. Und er hat einen Weltbestseller geschrieben, irgendwann in den 80er Jahren, und der heißt Anleitung zum Unglücklichsein. Ist mit Sicherheit sein berühmtestes Buch, und ich vermute mal, wenn ich euch sehen würde und ich würde jetzt so ein Handhochspiel machen, dann würden bestimmt ein paar Hände hochgehen und sagen, ich habe das schon gelesen, ich kenne das Buch. Ist ein total schönes Buch, also ein sehr witziges Buch auch, wo er darüber schreibt, was man am besten machen sollte, um möglichst unglücklich durchs Leben zu kommen. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, das ist jetzt auch schon, ich weiß nicht, ob ich schon Christ war, also entweder war das kurz vor meiner Bekehrung oder kurz nach meiner Bekehrung, fand ich das total entlarvend. Also an jeder zweiten Seite habe ich irgendwie was gelesen, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das mache ich genauso und da leide ich auch immer total drunter. Und es hat mir echt geholfen, so ein paar komische Charakterzüge bei mir festzustellen. Also es ist eigentlich meistens ja relativ leicht, komische Charakterzüge festzustellen. Aber es hat mir auch dabei geholfen, sie abzustellen und dass ich dann was dagegen machen konnte. Und jetzt ist mir das nochmal so in den Sinn gekommen, hatte das Gefühl, dass ich das vielleicht nochmal lesen sollte und habe dann damit angefangen und habe so ein paar Inspirationen halt bekommen, was man predigen könnte, und es hat also etwas mit Glücklichsein zu tun oder irgendwie etwas aus seinem Leben zu machen, mit seinem Leben klarzukommen. Und da gibt es halt so ein paar ganz elementare Sachen, die man falsch machen kann oder dann eben entsprechend auch richtig machen kann. Und dann wird das Leben mehr oder weniger gut gelingen oder man hat halt irgendwie mehr oder weniger Sachen, unter denen man leidet und die schwierig sind. Und ich möchte heute predigen über mehr desselben. Das ist sogar das Predigtthema heute. Also ich habe endlich mal einen Predigtitel mir einfallen lassen. Der erste dieses Jahr, muss ich sagen. Sonst wird Jürgen immer irgendwie ganz kribbelig und der Stefan, der die Online-Predigten macht, fragt mich auch immer irgendwie, was ist denn der Predigtitel? Und ich weiß es immer nicht. Das ganze Kreativitätspulver ist dann schon beim Halten der Predigt verschossen und nachher fällt mir nichts mehr ein. Aber heute geht es halt irgendwie darum, mehr desselben. Mehr desselben ist so eine Angewohnheit, die eigentlich die meisten Leute haben, dass man, wenn man etwas hat, wie man an Dinge herangeht und man merkt, dass es nicht funktioniert, dann ist nicht irgendwie der erste Gedanke, den man hat, jawohl, das ändere ich, ich ändere meine Herangehensweise, sondern der erste Gedanke, den die allermeisten Menschen haben, und davon sind Christen auch absolut betroffen, genauso wie Ungläubige, ist, ich muss es einfach nur noch härter versuchen. Ich muss noch mehr irgendwie da reinlegen, ich muss mich noch mehr in diese Richtung bemühen, ich muss noch mehr Energie und Zeit und Motivation irgendwie da hineinlegen und dann wird es irgendwann funktionieren. Als ich noch so ein kleiner Dötz war, was sagt man Dötz im Bergischen Land? Okay, ihr wisst, was ein Dötz ist, ne? Ein Dötz ist ein kleiner Junge, so unter einen Meter ungefähr, irgendwie weiß ich auch nicht. Und als ich noch so ein kleiner Dötz war, da wollte ich immer total gerne Sachen reparieren und werkeln. Das haben wahrscheinlich alle irgendwie mit mir gemeinsam. Es hat bei mir leider nicht so richtig funktioniert. Ich weiß nur, dass meine Patentante immer jede Menge kaputte Sachen dann gesammelt hat und wenn ich dann einmal im Jahr zum Besuch gekommen ist, dann konnte ich dann alle versuchen zu reparieren. Aber es ist nicht überliefert, dass eines dieser Geräte danach besser funktioniert hätte als vorher. Aber mir ist auf jeden Fall tierischen Spaß gemacht. Und ich hatte so bei meinen Eltern in der Wohnung, da war so ein kleines Kabuff. Das ist so ein kleiner Raum. Ich weiß nicht, ob man Kabuff hier sagt im Bergischen. Bei uns im Ruhrgebiet gibt es einen Kabuff. Ey, das ist cool. Ich dachte immer, ihr Bergischen, euch würden total viele Vokabeln fehlen. Und das war nämlich, muss ich auch nochmal eben erzählen, als ich im Kultschock war, ne, da war ich an der Theke und hatte kein Geld mehr und habe gesagt, kannst du mir einen Deckel machen? Und die wussten nicht, was damit gemeint ist. Und bei uns im Ruhrgebiet ist das total normal. Da ist der Deckel das normalste Zahlungsmittel überhaupt. Und ja, ich dachte, das wäre irgendwie alles so ein bisschen anders. Also jedenfalls, ich hatte da dieses Kabuff und habe da manchmal mit meinem Opa drin gesessen und habe da versucht, irgendetwas zu werkeln und habe dann immer mit dem Hammer versucht, Schrauben in so ein Brett reinzuhauen. Und mein Opa war zwar ein sehr geduldiger Mensch, aber er war doch irgendwie schon sichtlich genervt davon und hat dann immer erzählt, wie sie es damals da beim Reichsarbeitsdienst damit gemacht haben und so. Und mir da jede Menge Tipps gegeben und gesagt, Mann, du kannst doch hier nicht. Mann, Storch hat nicht was gesagt, hat natürlich nicht Storch gesagt. Aber Mann, du kannst doch nicht mit dem Hammer irgendwie versuchen, eine Schraube reinzuhauen. Und ich habe immer drauf rumgekloppt und je weniger das Ding gepasst hat, umso mehr Energie habe ich einfach da reingetan und habe irgendwie noch fester draufgehauen und noch fester und noch fester und noch fester in der Hoffnung, dass das Ding dann endlich reinkommt. Und ich weiß nicht warum, ich hatte irgendwie keinen Bock auf einen Schraubenzieher, vielleicht mochte ich die Drehbewegung nicht oder so und deswegen habe ich mir gedacht, es muss doch echt gehen, wenn ich mehr desselben benutze, mehr Kraft irgendwie da reinlege, dann muss es doch gehen, wie das diese verdammte Schraube wirklich richtig da reingeht. Und mir ist das gar nicht so sehr in den Sinn gekommen, dass ich vielleicht einfach mal irgendwie eine neue Technologie hätte lernen können und mal gucken, wie man es mit dem Akkuschrauber macht oder irgendwie mal mit dem Schraubenzieher irgendwie daran was rumwerkeln. Und habe einfach immer gedacht, hey, die Methode kann nicht schlecht sein und der Kraftaufwand fehlt einfach nicht. Reicht einfach nicht. Und das ist genau das, irgendwie, was dahinter steht. Mehr desselben wäre so übersetzt, irgendwie, dass man, wenn es nicht geklappt hat, was man immer schon versucht hat, dass man einfach noch mehr Kraft da reintut und sich nicht mit danach umguckt, irgendetwas anders zu machen. Es gibt im Alten Testament so eine ganz fiese Geschichte dazu, also die zeigt irgendwie, wie schlimm das sein kann. Das erzähle ich jetzt eigentlich auch bloß für die Leute, die meinen, dass man unbedingt eine Bibelstelle in der Predigt haben muss, irgendwie, dass das sonst illegal ist. Ich habe mich auch gefragt, wo steht das denn eigentlich in der Bibel? Kann ich ja gar nicht predigen, wenn das nicht in der Bibel steht. Und dann ist mir zum Glück eingefallen, 2. Chronik 10, irgendwie so eine total unbekannte Geschichte, irgendwie so ganz auf den B-Sides der Bibel sozusagen, die keiner hört. Da gibt es eine Geschichte. Salomo ist gerade gestorben. Salomo war der 2. König über Israel. Der 1. war David und Salomo war der 2. Und bei Salomo ist irgendwie alles schon ziemlich irgendwie so den Berg runtergegangen. Bei David war es noch super, bei Salomo fing es schon an, schwierig zu werden. Und Salomo ist jetzt gestorben und sein Sohn kommt an die Macht. Der hat den wunderbaren Namen Jerobeam. Also wieder mal, wenn jemand gerade irgendwie ein Kind in die Welt setzen möchte und es wird ein Junge, ich empfehle Jerobeam. Und zu der Zeit war es so irgendwie, dass das Reich gerade dabei ist, sich zu teilen in das Nordreich und das Südreich und die 10 Nordstämme hatten sich schon mehr oder weniger abgespalten. Und Jerobeam überlegt sich jetzt, was soll ich machen als König, ruft seine Berater ein, die Gesandten aus dem Nordreich sind schon unterwegs und wollen wissen, wie er sich als König verhalten wird. Und Jerobeam trifft sich zuerst mit den alten Männern. Die waren schon mit Salomo unterwegs gewesen und er fragt sie, was soll ich machen? Und sie geben ihm einen super guten Rat, einen sehr weisen Rat und sagen, entspann dich, führ nicht die Politik deines Vaters weiter, das wird nur irgendwie mehr Streit geben, das wird nur mehr Spaltung bringen, mach einfach irgendwie alles etwas ruhiger und dann wird das passen. Und dann trifft er sich mit seinen jungen Beratern, das sind alles so milchbärtige Jungs, mit denen er schon im Kindergarten im Sandkasten gesessen hat und die so seine besten Freunde sind. Keine Ahnung von Politik, keine Ahnung vom großen Leben, aber sie geben ihm eine Parole. Und da springt er total drauf an. Nämlich sie sagen ihm, wenn die Gesandten kommen, dann sagst du ihnen, mein kleiner Finger ist dicker als meines Vaters Lende und ich werde alles noch viel extremer machen als mein Vater. Das ist jetzt Lutherdeutsch, wenn man das so etwas moderner übersetzen würde. Haben sie ihm gesagt, sag dem einfach, wenn sie kommen, mein kleiner Finger ist größer oder ist dicker als der Dödel meines Vaters. Und entsprechend wird meine Politik auch aussehen. härtere Gesetze, höhere Steuern, mehr Militär. So wird es sein. Nicht die Mitte. Ja, schon überlegt, ob ich dann noch so diese Mr. Bean Pantomime aufführe bei, aber. Also jedenfalls, wie er sagt, so meine Politik ist mehr desselben, wir werden es nicht ändern, sondern wir werden einfach den gleichen Kurs mit mehr Power durchführen und dann gucken, was dabei rauskommt. Und was dabei rausgekommen ist, war die totale, absolute Katastrophe. Nämlich das Land hat sich total gespalten, ist glaube ich auch nie wieder irgendwie dann in der Geschichte zusammengewachsen. Seitdem gab es dann immer wieder das Nordreich Israel und das Südreich Juda und es ist nie mehr zusammengekommen. Also irgendwie diese mehr desselben Politik, die er gefahren hat, war das völlig falsch, was er überhaupt hätte machen können. Auf diese dumme Parole seiner Freunde zu hören, war eine absolute Katastrophe. Es ist nichts Gutes wieder dabei rausgekommen, aber er hat einfach seinen Willen gekriegt. Also und die Moral von der Geschichte ist irgendwie, dass es egal ist, wie viel Kraft und Energie du in etwas reinsetzt, wenn die Richtung nicht stimmt, wirst du niemals am richtigen Ziel ankommen. Ich habe das vor 2 Jahren irgendwie mal richtig schmerzlich im Kultschock erfahren müssen. Da war hier wieder eine Fluchtparty Weihnachten und Alex und ich waren auch da. Und es ist Mario Kart gezockt worden hier auf der großen Leinwand mit 4 Spielern und ich habe ja noch nie irgendwie so ein Spiel gespielt und hatte dann zum ersten Mal diese komischen Konsole in der Hand oder wie das da heißt. Ne, Controller heißt das, ne? Und bin dann auch echt total motiviert losgefahren, habe total Gas gemacht und bin super schnell gefahren und hätte eigentlich als Erster wieder durchs Ziel kommen müssen. Aber blöderweise hatte sich die Karre zwischendurch irgendwo mal gedreht und ich fuhr also irgendwie immer mit Höchstgeschwindigkeit in die falsche Richtung. Und deswegen war ich zwar schon öfter über der Ziellinie, aber immer in der falschen Richtung und habe es dann leider nicht geschafft, bin als allerletzter durchgekommen und ich glaube, ich bin überhaupt nicht übers Ziel gekommen. Und das war ganz schön traurig. Es war wirklich traurig. Also ich leide bis heute irgendwie noch da drunter und das tut mir, ich werde das nie wieder machen. Komm, du hast doch eine Chance dieses Jahr. Ne, ich glaube, nutze ich aber nicht die Chance dieses Jahr. Ey, und so ist es, ne? Es ist egal, wie schnell du in die falsche Richtung fährst, und es ist egal, wie viel Anstrengung du dann noch da reinlegst, es wird dich zu nichts Gutem bringen. Und der Punkt, warum ich das erzähle, ist nicht, um da wieder ein paar nette Witze erzählen zu können, sondern ist irgendwie, dass die meisten Süchte, die Leute haben, oder die meisten schwierigen, schlechten Angewohnheiten, das meiste, was uns echt kaputt macht und was Leben wirklich zerstören kann, das basiert immer auf diesem Prinzip. Wenn du mal jemanden triffst, der sein Haus und Hof verzockt hat irgendwie und das Auto irgendwie noch in einer Spielhalle gelassen hat, dann sind das immer irgendwie so Leute, die am Automaten gestanden haben und dann war immer diese innere Stimme da, jetzt noch 1 Euro reinschmeißen, dann wirst du den Jackpot knacken. Und am Ende ist der Jackpot zwar dann ziemlich groß geworden, weil da so viel Geld von den Menschen drin gesteckt hat, aber er hat den Jackpot nie geknackt. Und mit Trinkern ist es irgendwie genau das Gleiche. Du denkst so noch, einmal, wie so an einem Abend kann ich mir das irgendwie ja noch erlauben, irgendwie, da kann ich noch in diese Richtung weitergehen und übermorgen höre ich dann auf und es ist nie so. Und man hat immer irgendwie so dieses Gefühl, weißt du, dass dieses Loch, das man in seinem Herzen hat, dass diese Sehnsucht, die man hat, dass man sie damit stillen könnte, wenn man weiter auf diesem Weg geht, wenn man es nur noch mehr irgendwie versuchen wird, dann wird man irgendwann da ankommen, wo man eigentlich sein wollte. Und das Dumme ist, es funktioniert nicht. Du gehst in die falsche Richtung und es ist egal, wie viel du da rein investierst, es ist egal, wie hart du es versuchst, es wird nicht funktionieren. Man kommt auf diesem Weg nicht an. Und ich weiß nicht warum, aber der Mensch ist scheinbar wirklich so gepolt, dass es uns dann nicht irgendwie in den Sinn kommt, dass man das an seinem Leben ändern müsste und dass man eine andere Vorgehensweise sich überlegen müsste, sondern es ist immer wie der erste Gedanke, ich habe es noch nicht genug ausprobiert. Vielleicht noch eine andere Droge, vielleicht noch eine andere Freundin, vielleicht noch hier irgendwie etwas anderes, aber immer irgendwie in dem gleichen Schema drin und man bricht nicht aus diesem Schema aus. Und ich habe das wie bei so vielen Leuten gesehen, irgendwie, gerade auch in Beziehungsdingen ist das ja eigentlich eine total übliche Sache. Ich habe mich früher immer darüber gewundert, wie kann das sein, wie das so eine Frau aus dem Alkoholiker-Elternhaus kommt und dann auf einmal so einen Alkoholiker-Freund hat, der sie irgendwie nur verprügelt, und dann macht sie irgendwann Schluss und dann nimmt sie sich den nächsten Alkoholiker-Freund, der sie wieder verprügelt, und dann macht sie mit dem Schluss und dann hat sie wieder den nächsten, und das geht immer so weiter und immer so weiter. Und was dahinter steht, ist im Grunde genommen dieses Mehr desselben. Dass man sich bei jedem denkt, ach man, bei dem wird das jetzt aber klappen. Jetzt werde ich mich nochmal irgendwie mehr Mühe geben und dann hört irgendwie schon auf zu trinken für mich, dann wird das irgendwie schon funktionieren mit dem, und es klappt wieder nicht. Und dann beim nächsten Mal ist nicht irgendwie der Gedanke, Mensch, jetzt mache ich erstmal irgendwie eine Therapie und werde irgendwie selber irgendwie innerlich mal richtig fit und dann suche ich mir jemanden, der nicht in dieses Muster reinpasst, sondern dann ist es wieder irgendwie dieses, ach komm, das probieren wir jetzt nochmal aus, nochmal motivierter irgendwie da dran gehen, mit dem wird das jetzt funktionieren. Und es geht wieder in diese Katastrophe. Und so hast du so viele Leute, die in völlig destruktiven Systemen drin stecken, die auf Arbeitsplätzen sind, die sie nur fertig machen, die in Beziehungen drin sind, die sie nur fertig machen und die immer wieder irgendwie noch eine extra Meile gehen, immer noch mehr hinein investieren, noch mehr Zeit geben, noch mehr Liebe da reintun, noch mehr Gebet teilweise, wenn es Christen sind, aber es nicht raffen, irgendwie, dass der Weg, auf dem sie sind, so grundsätzlich falsch ist, dass er eigentlich geändert werden muss. Und du kommst in so einen Teufelskreis damit rein. Du produzierst eine Enttäuschung und denkst dir, okay, diesmal gebe ich mir mehr Mühe, mach das gleiche nochmal, bist wieder in einer Enttäuschung, denkst wieder, irgendwie jetzt noch mehr Mühe geben, wieder eine Enttäuschung. Und es ist so ein Kreis, und da kommt man unheimlich schlecht raus, wenn man das einmal richtig verinnerlicht hat, ist, dass du gehst immer im Kreis und es zieht dich runter und es macht dich echt fertig. Und wenn du da drin steckst, ist es nötig, wirklich absolut nötig, unabdingbar nötig, das mal zu verstehen, dass du da drin bist, und dann etwas anderes zu machen. Nicht mehr irgendwie die gleiche Sache weiterzumachen, sondern etwas anderes ausprobieren. Vielleicht eine Kleinigkeit in deinem Leben zu ändern, vielleicht eine große Sache in deinem Leben zu ändern, aber da musst du echt an den Punkt kommen, wo du bereit bist, dein Leben zu ändern und aus diesem Teufelskreis auszusteigen, weil es dich kaputt machen wird, wenn du immer da drin bleibst. Und ich gehe davon aus, wie das mindestens die allermeisten Leute irgendwie sowas aus ihrem Leben kennen. Dass mindestens die meisten von euch wissen, irgendwie, dass ihr so eine mehr desselben Strategie habt in eurem Leben und dass ihr mir ein Lied davon singen könntet, dass es nicht funktioniert und dass es euch immer wieder an die gleichen Grenzen bringt. Aber komischerweise irgendwie steigen die allerwenigsten Leute, selbst wenn sie es kapiert haben, dann wirklich daraus aus. Und wir haben einen Glauben, der es uns möglich machen muss, aus sowas rauszukommen. Wir haben einen großen Gott, der hinter uns steht und der zerstörerische Strukturen in unserem Leben kaputt machen kann, der uns helfen kann, aus solchen Mustern auszubrechen. Und das ist eine Chance, ein Ausweg, den man auf jeden Fall gehen sollte. Gibt so eine kleine Geschichte im Johannes 21. Da ist Jesus schon von den Toten auferstanden und Petrus ist mit dem Boot auf dem See, und Petrus war ja Fischer, und er hat die ganze Nacht gefischt. Und er hat keinen einzigen Fisch gefangen. Nichts. Nicht mal ein Stichling. Keine Makrele, gar nichts. Und es ist der Morgen, graut langsam, die Sonne fängt an aufzugehen. Petrus ist total im Arsch, hat total Hunger natürlich auch. Und da kommt Jesus an das Seeufer und er guckt rüber und er ruft Petrus zu. Und er sagt ihm etwas total Absurdes, vollkommen Seltsames. Nämlich gesagt, Petrus! Schmeiß das Netz an der anderen Seite runter. Und ich habe mich ehrlich manchmal über diese Geschichte gewundert und habe mich gefragt, Mann, Jesus, was soll das? Was ist das für ein Tipp? Das Boot ist noch nicht mal 2 Meter breit und es ist sowas von Latte, ob du das Netz jetzt da rausschmeißt oder da, das ist eh so groß, das ist unterm Boot durchgegangen, also ob es jetzt irgendwie auf dieser Seite raushängt oder auf jener Seite, das kann überhaupt nichts ausmachen. Und Petrus hat genau das Gleiche gesagt und gesagt, na gut, wenn du das sagst, dann will ich das noch einmal ausprobieren. Also er klang überhaupt nicht überzeugt davon, war Fischer, er konnte nicht überzeugt sein davon. Aber er macht es einfach, wirft das Netz auf der anderen Seite des Bootes aus und auf einmal ist es so voll mit Fischen, dass das Boot fast untergeht und das Netz reißt und Petrus kommt immer noch ohne Fische da an, weil das Netz kaputt ist. Er hat also doch irgendwie noch richtig viele Fische da gefangen und das Netz quillt also total über. Und ich glaube, dass da so eine Lehre drin steckt für unser Thema. Nämlich Petrus hat die ganze Nacht immer dasselbe gemacht. immer das Netz da ausgeworfen, wieder eingeholt, kein Fisch drin. Das Netz wieder auf dieser Seite ausgeworfen, kein Fisch drin. Wieder und wieder und wieder, stundenlang, 12 Stunden oder sowas auf dem See gewesen, immer wieder das Netz an der gleichen Seite, nichts passiert. Und dann ändert er eine Kleinigkeit in seinem Leben und wirft das Netz auf der anderen Seite raus und es ist voll. Und so bin ich davon überzeugt, dass bei ganz vielen von uns, dass es genau das Gleiche ist, dass man eine große Wirkung ganz oft erzeugen kann mit einer ganz kleinen Ursache. Dass es manchmal bloß eine kleine Veränderung des Blickwinkels braucht, um aus einem Problem rauszukommen, oder dass es manchmal reicht, ein kleines Detail im Leben zu verändern und dein Leben kann sich total ändern. Und der Fehler oder einer der größten Fehler wäre es dann darauf zu warten, dass die Umwelt sich ändert und dich dann glücklich macht. Das wird niemals funktionieren, weil irgendwie diese Probleme, die wir haben, ganz oft auch eine Kopfsache ist und dass viele von den negativsten Leuten, wenn du sie in die besten Umstände stecken würdest und in den Lottogewinn geben würdest, von dem sie immer geträumt haben, würden auch nicht glücklich sein. Da wäre immer noch irgendwie das Gleiche in ihren Köpfen, das wäre immer noch mit die gleiche Unzufriedenheit da. Und deswegen kannst du nicht darauf warten, dass die Umstände sich ändern und irgendwas Positives mit deinem Leben machen, sondern das Leben wird sich dann ändern, wenn wir bereit sind, die kleinen oder großen Veränderungen zu machen, die dann die große Wirkung nach sich ziehen werden. Und was das ist, ist total individuell. Wenn du jemand bist, der vielleicht totale Probleme mit Lügen hat, dann halt dich vielleicht von Situationen fern, in denen du immer das Gefühl hast, dass du dich anders darstellen musst, als du eigentlich bist und in dem du meinst, dass du lügen müsstest. Oder wenn du gerade aufhörst zu rauchen, dann ist es vielleicht irgendwie ziemlich weise, sich von Rauchern fernzuhalten, die bereit wären, dir eine Zigarette zu geben. Und da gibt es irgendwie ganz viele Möglichkeiten, was das sein kann. Und ich schätze mal, dass ihr euch da irgendwie auch selber einordnen könnt. Aber es wird immer wieder nötig sein, dass wir etwas in unserem Leben ändern müssen, wenn wir wollen, dass unsere gesamte Befindlichkeit sich ändert und dass wir im Leben ein Stückchen weiterkommen. Und dann ist es möglich, dass du es vielleicht wie Petrus gekriegt hast, durch etwas total Übernatürliches. Jesus ist ihm begegnet, Gott selber hat ihm gesagt, schmeiß das Netz auf der anderen Seite raus. Und das ist natürlich super, ganz klasse, wenn man das so mitkriegt, wie Gott sagt einem was, man hat einen Eindruck und dann kann man das machen, dann ist das natürlich richtig gut. Aber ich glaube, dass es nicht immer so ist. Zumindest ist es bei mir nicht immer so gewesen, dass die wichtigsten Entscheidungen aufgrund eines prophetischen Eindruckes oder eines Wortes gefällt worden sind, sondern ganz oft irgendwie hat Gott mir überhaupt nichts gesagt irgendwie über Sachen, wenn ich da am Kreuzweg gestanden habe und ich wusste, ob ich rechts oder links gehen sollte, kam von Gott irgendwie überhaupt nichts. Und dann wäre vielleicht die andere Möglichkeit dran, dass du es eher so machst wie Jerobeam und mal andere Leute fragst. Und mal guckst, ob es Leute gibt in deinem Umfeld, die weiser sind als du. Das ist ja nichts Schlimmes. Es gibt immer jemanden, der weiser ist. Da muss man sich nicht für schämen. Dass du vielleicht mal guckst, ob du jemanden triffst, der schon länger ist und wie auf dem Weg unterwegs ist. Oder wie jemand, der einfach kompetenter da drin ist. Und dass du mal mit denen redest und einfach mal dein Leben offenlegst und mal ganz ehrlich sagst, wie das und das ist Ambach bei mir. Und ich komme da irgendwie schon so lange irgendwie nicht drüber weg und ich leide so unter dieser und jener Situation. Und kannst du mir nicht mal einen Tipp geben, was soll ich machen? Und ich habe manchmal total davon profitiert, dass ich Leute hatte, die in mein Leben reinsprechen konnte. Oft musste ich mir die auch wirklich selber suchen. Also es ist ganz selten, wie dass die einfach so in dein Leben reingeschneit kommen. Aber irgendwie, wenn ich jemanden hatte, mit dem ich reden konnte und der mir einen guten Tipp geben konnte, war das immer etwas total Wertvolles für mich und hat sich echt gelohnt. Und ich möchte euch das einfach so als Tipp mal geben. Wie denkt doch mal nach über euer Leben, ob es da irgendwie etwas gibt, irgendwie so ein Muster, was immer wieder dazu führt, dass du nicht weiterkommst und dass du im Leben auf der Stelle trittst. Vielleicht bist du so ein Typ, der immer den falschen Job nimmt. Vielleicht bist du so jemand, der immer die falsche Freundin hat oder den falschen Freund. Und wo immer irgendwie die gleichen Sachen passieren, dann schau doch mal nach, ob es nicht vielleicht irgendetwas in deinem Leben gibt, was das verursacht. Und dann, wenn das nächste Mal so eine Situation kommt, dann sag einfach mal ganz konsequent Nein. Und sag, diesen Euro werde ich nicht mehr in den einarmigen Banditen werfen und ich werde nicht glauben, dass ich jetzt den Jackpot knacken würde, wenn ich es doch nochmal tue. Mach es einfach mal nicht. Durchbrich das Muster und rede mal mit Leuten, die dir helfen können, wieder darüber wegzukommen und guck mal, ob es nicht möglich ist, in Gottes Hilfe, mit Gottes Kraft, auch andere Sachen in dein Leben zu integrieren und mal so dein Repertoire zu ändern, dass du nicht immer auf die gleiche Weise reagieren musst. Und ich weiß, dass das schwer ist und dass es bei manchen von uns auch schon richtig tief sitzt. Also manche haben irgendwie die Verhaltensweisen, die sie haben, schon irgendwie mit der Muttermilch aufgesogen. Gibt ja Leute irgendwie, bei denen sind irgendwie schon seit Generationen irgendwie alles Alkoholiker. Und das Einzige, was du jemals wie mitgekriegt hast, wie man mit Stress umgehen kann, ist, sich breit zu machen. Dann ist es sicherlich nicht einfach, um wieder rauszukommen, aber es ist auch dann noch möglich, da rauszukommen. Aber es ist so ärgerlich, wenn man sein ganzes Leben wie mit einem Hammer irgendwie durch die Gegend läuft und jede Schraube versucht, mit dem Hammer reinzuhauen. Und es funktioniert einfach nicht. Und ich weiß irgendwie, dass unser Gott echt in der Lage ist, mir etwas zu verändern. Und es wird nicht immer schnell gehen, wird nicht immer reichen, irgendwie Hände aufzulegen und zack, irgendwie ist es sofort irgendwie alles verändert. Manchmal muss man auch einen langen Weg gehen und muss irgendwie erlernte Verhaltensweisen sich wieder abtrainieren, muss irgendwie etwas Neues irgendwie ins Leben hinein integrieren, muss sich angewöhnen, anders zu reagieren in manchen Situationen. Aber es lohnt sich, weil es im Endeffekt nichts Schlimmeres gibt, als immer nur im Kreis rumzulaufen. Das ist echt eine der schlimmsten Strafen, die es überhaupt da gegeben hat im Alten Testament. 40 Jahre in der Wüste rumlaufen. Ich meine, die waren 40 Jahre unterwegs in der Wüste, wo man in 2 Monaten ohne weiteres hätte durchgehen können. Und immer im Kreis laufen, immer im Kreis laufen. Und ich finde es so ärgerlich, wenn ich Leute treffe, gerade Christen treffe, die mit Jesus unterwegs sind und trotzdem ihr ganzes Leben, 40, 50, 60 Jahre lang, immer nur im Kreis rumlaufen und es nicht schaffen, aus ihren Mustern auszubrechen. Amen. Halleluja. Ha. Ja, dann Rock'n'Roll. Dann will ich mal 2 for you auf die Bühne.